Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. Meditieren bei einem Retreat. Und zwar in einem Konzentrationslager. Kann das eine angemessene Form sein, um an Nationalsozialismus und Holocaust zu erinnern? Ein Thema gleich in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Zunächst schauen wir aber auf die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Dort haben Missbrauchsbetroffene zuletzt den Landesbischof zum Rücktritt aufgefordert. Sie werfen ihm vor, dass unter seiner Leitung die Aufarbeitung verschleppt und Hinweisen nur verzögert nachgegangen wurde. Wir sprechen mit einer der Betroffenen. Ralf Meister, der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, steht seit Monaten in der Kritik. Etwa wegen der Aufarbeitung eines Missbrauchsfalls in Ösede bei Osnabrück in den 70er Jahren. Eine im Februar veröffentlichte Studie kam zum Schluss, dass die Kirche jahrelang über den Fall informiert war, aber nicht nach weiteren Betroffenen suchte und den Fall vertuschte. Auch seitdem die Betroffene den Fall 2010 gemeldet hatte, habe es Versäumnisse bei der Aufarbeitung gegeben. Vergangene Woche haben 200 Pastorinnen, Diakone und Kirchenvertreter in einem offenen Brief einen Kulturwandel gefordert. Andere haben sich hinter den Landesbischof Meister gestellt, etwa der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit. Das alles war nun auch Thema, als am vergangenen Freitag und Samstag das Hannoversche Kirchenparlament getagt hat, die Synode. Dort hat Landesbischof Meister klargestellt, dass er nicht zurücktreten will. Helmut Eickhoff berichtet.
Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers geht durch eine tiefe Krise. Das spürt man auf der Synodentagung in Rehburg-Loccum. Manch ein Mitglied des Kirchenparlaments spricht vom intensivsten Tagungstag, den es je erlebt hat. Auch weil die Betroffene Nancy Jans schildert, wie sie als 17-Jährige von einem Geistlichen missbraucht wurde.
Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, oder auch teilweise die Sprachlosigkeit oder das Entsetzen, es braucht Menschlichkeit, um überhaupt und Mitgefühl, um sich auf Kulturwandel einzulassen, Berührbarkeit, um dann weitergehen zu können. Und ich denke, das ist gelungen heute.
Einen Kulturwandel, den will die Hannoversche Landeskirche. Ein Beteiligungsforum der evangelischen Kirchen in Deutschland entwickelt aktuell Maßnahmen, wie künftig mit Fällen von sexualisierter Gewalt umgegangen wird. Im November sollen Ergebnisse vorgestellt werden. Landesbischof Ralf Meister soll daran mitarbeiten und eben nicht zurücktreten, meint Jans.
Dass ich glaube, dass personelle Veränderungen oft viel mehr Unruhe bringen. Ich denke, wir wollen in dem Themenfeld sexualisierte Gewalt vorankommen. Ich möchte, dass was passiert, dass Beschlüsse gefasst und umgesetzt werden und möchte, dass sich alle darauf fokussieren und nicht auf personelle Fragen fokussieren.
Auch Ralf Meister selbst will nicht zurücktreten. Er betont, dass das Aufarbeiten eine gemeinsame Aufgabe sei, bedeutet, er bleibt weiter Landesbischof.
Weil es zurzeit alles andere in irgendeiner Weise nützlich wäre, unter anderem auch für das, was die Beteiligten, diese Zahl der Beteiligten fordert. Und zudem, wir haben auch Beteiligte, die aktiv innerhalb unserer Landeskirche dieses Anliegen überhaupt nicht formulieren.
Die Beteiligten, von denen Bischof Meister spricht, sind 4 Betroffene. Betroffene von Missbrauch in der Landeskirche. In einem offenen Brief fordern sie Meister zum Rücktritt auf. Sie beschreiben schlechte Erfahrungen im Umgang der Kirche mit ihren Fällen. Mails seien nicht oder nur schleppend beantwortet worden. Anliegen lange nicht bearbeitet. Betroffenen seien nicht geglaubt worden.
Ein Beitrag von Helmut Eickhoff. Und mit einer dieser 4 Betroffenen, die Meister zum Rücktritt aufgefordert haben, können wir das Thema nun vertiefen und darüber sprechen, was aus ihrer Sicht schiefläuft in der Landeskirche bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Katharina Kracht. Sie wurde als Jugendliche von einem Pfarrer in einer evangelischen Kirchengemeinde in Niedersachsen über Jahre sexuell missbraucht, hat deswegen auch die Aufarbeitung im Fall Ösede genau verfolgt. Ich habe Katharina Kracht vor der Sendung gefragt, warum sie gefordert hat, dass Bischof Meister zurücktreten soll.
Ja, wir schließen uns da eigentlich der Forderung einer weiteren Betroffenen an, nämlich Lisa Meyer. Dieser Fall Ösede ist ja im März publik geworden und die hat da schon den Rücktritt gefordert. Und zwar aufgrund des Versagens des Landesbischofs über viele Jahre eigentlich, seitdem er im Amt ist, bis heute. Er hat ganz lange dieses Thema überhaupt nicht mal mit spitzen Fingern anfassen wollen. Ich selber habe ihm zum Beispiel 2018, da habe ich auf einem Hearing in Berlin gesprochen zu dem Thema und habe da ganz unangenehme Dinge erlebt mit Personen aus der Fachstelle in Hannover. Also es gibt da so eine Fachstelle. Und danach habe ich mich an den Bischof gewandt, versucht, ihm zu sagen, welche Probleme es in der Fachstelle gibt und habe monatelang keine Antwort bekommen und dann nur eine Antwort aus seinem Sekretariat. Er habe durchschnittlich 2000 Termine im Jahr zu absolvieren. Naja, und das ginge jetzt nicht. So, und das ist für mich etwas, was die Haltung des Bischofs bis heute ausdrückt. Wir sehen bei ihm so eine ganz typische Salamitaktik. Nur wenn er gezwungen wird zu handeln, handelt er. Also in dem Fall Özede hätte er auch schon längst handeln können. Und für uns ist es wichtig, wir finden das ja auch total gut, dass die Pastorinnen und Pastoren und andere kirchliche Mitarbeitende diesen offenen Brief geschrieben haben. Das ist für einige, hat das ganz schön viel Mut erfordert, weil ja nicht alle eine sichere Stelle haben. Also wir finden das richtig gut, dass das da mal von der Basis kommt. Und wir denken halt, also dieser Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Also wenn die Leitung nicht bereit ist und so viele Widerstände über Jahre hat, dann ist die dafür nicht geeignet. Und jetzt erschreckt es uns einfach, wie schnell sich alle hinter den Bischof stellen auf der Leitungsebene, ohne mal drüber nachzudenken, reflexhaft.
Bei der Landessynode der Hannoverschen Landeskirche am Freitag und Samstag hat Landesbischof Ralf Meister auch zu diesen Vorwürfen Stellung genommen und hat das Folgende dazu gesagt.
Als Bischof bin ich verantwortlich in einer Leitungsposition gegenüber anderen Organen. Ich leite nicht das Landeskirchenamt. Und alle, die mit ein bisschen und Sie als Synodale wissen das, mit der Verwaltung zu tun hat, weiß, dass es völlig unmöglich ist, alle Vorgänge zu kennen.
Völlig unmöglich, alle Vorgänge zu kennen. Ja, was sagen Sie dazu?
Er antwortet da auf der Verwaltungsebene, auf Verwaltungsstrukturen. Er ist aber der Landesbischof. Und es geht doch darum, dass er das Thema bekannt macht. Es erwartet niemand von ihm, dass er in alle Akten guckt oder sowas. Aber man erwartet, dass er öffentlich Haltung bezieht, dass er zum Beispiel mal zu den Kirchengemeinden hinfährt, wo aufgearbeitet wird. Das ist ja Özede. Es hat in der Nähe von Celle einen Fall gegeben. Es gibt in Wolfsburg einen Fall und in Rosengarten, dass er sich da mal zeigt, dass er mal Interesse zeigt, dass er mit den Betroffenen, dass er mal hören will, was los ist. Ja, es geht um Haltung, immer auf diese Verwaltungsebene das zu schieben. Was ist denn das für eine Kirche eigentlich?
Sie kennen die Landeskirche ja auch seit langer Zeit aus eigener Erfahrung. Seit ja fast 10 Jahren sind Sie mit der Landeskirche in Kontakt, weil eben Ihr eigener Missbrauchsfall in der Landeskirche angesiedelt ist, in Nendorf in Niedersachsen. Wie haben Sie die Landeskirche in all diesen Jahren selbst erlebt?
Ja, also ich möchte da erstmal sagen, also die Kirchengemeinde vor Ort, mit der habe ich positive Erlebnisse auch gemacht. Also das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, an der Basis sind Leute, die wirklich auch was tun wollen. Also es gibt auch an der Basis sicher auf jeden Fall Menschen, die bremsen wollen und die sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber es gibt Personen, die echt was machen wollen. Meine Erfahrungen mit der Landeskirche sind ja vor allen Dingen über die Fachstelle gelaufen. Und darum ist es auch so, dass wir Betroffene immer wieder diese Fachstelle kritisieren. Es gibt auch Dinge, wo es Datenschutzverletzungen gegeben hat. Das ist ja im Fall Özede auch genannt worden. Es gibt Dinge, wo sich Betroffene gemeldet haben und denen wird dann nicht geglaubt, weil die Täter noch am Leben sind. Und dann wird denen letztendlich unterstellt, dass sie sich das ausdenken oder einbilden, weil sie aus anderen Gründen traumatisiert sind oder sowas. Und das sind leider Dinge, die Betroffenen im Umgang mit der sogenannten Fachstelle in Hannover passieren. Und ich muss ganz stark betonen, bis heute.
Hat sich Bischof Meister eigentlich für die Aufarbeitung von Ihrem Fall und das, was da versäumt wurde, eigentlich mal bei Ihnen persönlich entschuldigt?
Bischof Meister hat mir ja durch sein Sekretariat die Antwort zukommen lassen, er habe durchschnittlich 2000 Termine im Jahr zu absolvieren und er könne sich meinesfalls nicht annehmen. Das wollte ich zu keinem Zeitpunkt. Ich wollte, dass er sich um die Strukturen kümmert. Und als der Fall dann bekannt wurde, hat er sich ins Fernsehen gestellt und mir gesagt, also dass die Betroffene ja unglaublich mutig sei. und das sei ganz toll und ganz wichtig und hat sich nie bei mir gemeldet, bis es jetzt den offenen Brief gab. Da haben wir jetzt eine Antwort und eine Einladung bekommen. Das ist also diese typische Salamitaktik, das so lange vermeiden, wie es irgend geht.
Was denken Sie denn, würde ein Rücktritt von Bischof Meister verändern?
Naja, es wäre erstmal ein ganz klares Zeichen, dass etwas bislang nicht gut gelaufen ist. Im Moment hören wir immer nur Worte. Und ich finde, es muss doch irgendwann mal so sein. Also wenn jemand so lange Chancen hat, also seit 12 Jahren ist er im Amt und er hat immer wieder die Chance bekommen, sich des Themas anzunehmen. Und dann muss man irgendwann auch ehrlich sein und mal in sich selber gucken und sagen, ich bin hier nicht die geeignete Person. Das Thema ist im Moment eines der wichtigsten Themen der Kirche. Damit ist die Kirche jetzt immer wieder in den Medien. Das ist wirklich, und viele Gemeindemitglieder fragen sich. Ich kenne mehrere, die nach der Veröffentlichung der Forumstudie ausgetreten sind. Und ich kann mich dieses Zukunftsthemas nicht annehmen. Das gelingt mir nicht. Das habe ich 12 Jahre lang nicht geschafft. Ich mache Raum für jemand anders.
Gerade haben Sie die Forumsstudie erwähnt. Das ist ja die große Aufarbeitungsstudie der evangelischen Kirche. Da waren Sie selbst auch im Beirat. Was denken Sie, hat diese Studie bewegt in der Landeskirche, aber auch an der Basis?
Ja, also ich glaube, die Bewegung an der Basis ist wirklich besonders wichtig. Also wir warten da ja schon sehr lange drauf als Betroffene sexualisierter Gewalt. Also ich bin quasi öffentlich seit diesem Hearing in Berlin 2018 unterwegs und es hat immer sehr wenig so Rücklauf gegeben. An einzelnen Stellen schon, also zum Beispiel in meiner Kirchengemeinde, wo ich herkomme, aber es hat einfach wenig gegeben. Also es hat keinen Ruck gegeben und nichts. Und ich finde, die Tatsache, dass jetzt Menschen, die mit der Kirche beruflich verbunden sind, und das ist ja auch immer eine persönliche Verbindung und eine Identifikation, dass die jetzt endlich, muss ich sagen, was tun, das ist wirklich sehr gut. Und das wäre ohne die Forumstudie sicher nicht möglich gewesen. Was auch besonders wichtig ist, die Forumstudie räumt ja endlich mit diesem Märchen auf, dass das ein katholisches Problem sei und dass der Zölibat daran irgendwie schuld sei. Wir haben ja im Grunde genommen die gleichen oder höhere Betroffenenzahlen festgestellt. Obwohl die Kirche ja nicht richtig mitgearbeitet hat, das wissen wir ja auch. Mhm. Aber es ist einfach klar geworden, dass es ein großes Problem ist. Und ich glaube, das muss jetzt erstmal in die Köpfe und Herzen der Menschen an der Basis eindringen. Und dann müssen sie auch wirklich gucken, wie verändern wir diese Leitung, die nichts tut. Die wissen ja seit Jahrzehnten davon, da melden sich ja Betroffene. Wie viele Betroffene haben sich dann eigentlich gemeldet? Und können wir der Kirche trauen? Die hat diese Personalakten nicht durchgesehen, obwohl ich war dabei. Das war von Anfang an klar in der Forumstudie, dass das dazugehört. Da muss man ja sagen, das ist doch eines der Kernthemen unserer Kirche, wie wir mit Menschen umgehen, die in unserer Kirche durch Mitarbeitende unserer Kirche extrem verletzt wurden. Was ist das für eine Kirche auch wieder, die sich nicht dieses Themas annimmt? Und das muss jetzt natürlich an der Basis passieren, über viele Gespräche, aber auch über Druck auf die Leitung und dass Transparenz gefordert wird von der Leitung und dass auch gesagt wird, wir brauchen Externe, weil der VW-Konzern hat den Abgasskandal auch nicht alleine aufgearbeitet. Das ist was, was wir immer sagen. Wir sagen, wir brauchen auch eine externe Meldestelle. Und ich möchte noch eine Sache unbedingt nennen. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die für die Kirche arbeiten, die aber in ihrer Kindheit oder Jugend in der Kirche sexualisierte Gewalt erfahren haben und die aber Angst haben, sich zu melden, weil da in Hannover eben auch das Landeskirchenamt sitzt, über das sie eventuell angestellt sind. Wo sollen die sich denn melden? Das ist in der Forumstudie auch rausgekommen, wie schlimm das ist für die kirchlichen Mitarbeitenden, sich bei ihrer eigenen Kirche zu melden. Darum braucht es externe Meldestellen.
Katharina Kracht war das im Interview über Rücktrittsforderungen an den Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister. Bei der Synodentagung hat Meister eigene Fehler dabei eingeräumt, den sexualisierten Missbrauch wahrzunehmen und in der Begegnung mit Menschen aufzunehmen. Und die Landessynode hat festgestellt, dass die erwähnte Fachstelle für sexualisierte Gewalt nicht ausreichend gehandelt habe. Sie soll besser aufgestellt werden.
Thank you.
Ein Besuch in einem ehemaligen Konzentrationslager kann einen mit vielen Gefühlen zurücklassen. Mit Trauer, mit der Unfähigkeit, das Ausmaß des Grauens, der Verbrechen emotional zu begreifen, die an diesem Ort begangen wurden. Oft gibt es dann keinen Raum, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Das ist auch einer Sozialpädagogin und einer Meditationslehrerin aufgefallen. Die beiden haben deswegen schon vor über 10 Jahren vor allem Frauen eingeladen, mehrere Tage im Konzentrationslager Ravensbrück zu verbringen und nennen das, was erstmal befremdlich klingt, ein Retreat, also ein buddhistisch inspirierte spirituelle Ruhetage. Meditieren im KZ also, in manchen Bundesländern auch als Bildungsurlaub anerkannt. Dabei nehmen die Gründerinnen die Geschichte des KZs sehr ernst. Ihnen geht es darum, Geschichtswissen zu vermitteln. Kann das funktionieren? Josephine Janert hat es sich angeschaut bei einem Retreat im ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück.
Ravensbrück ist ein kleiner Ort 90 Kilometer nördlich von Berlin. Von 1939 bis 1945 befand sich hier ein Konzentrationslager, vor allem für Frauen. Die Inhaftierten stammten aus mehr als 30 Nationen.
Sarah Jacoba de Korver, geborene Verporte, Niederländerin. Geboren am 24. Oktober 1891, gestorben am 20. März 1945.
De Vaux, Eugène, Belgierin. Geboren 5.3.1895,
gestorben. In der Gedenkstätte liegt ein Buch aus mit den Namen von 13.000 Ermordeten.
De Villardi de Montlauer, Ali, geboren de Fayet, Französin.
15 Frauen aus Deutschland und eine aus Ungarn stehen im Kreis und lauschen schweigend. Sie sind Teilnehmerinnen eines buddhistischen Retreats. Jeder Tag dieser fünftägigen Veranstaltung beginnt damit, dass 2 oder 3 Frauen aus dem Totenbuch vorlesen. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 30 und 80 Jahre alt. Mit dem Buddhismus fühlen sich allerdings nur wenige von ihnen verbunden. Schweigend gehen die Frauen die ehemalige Lagerstraße entlang. Schwarzer Schotter knirscht unter ihren Schuhen. Die Gruppe stoppt neben einer alten Linde. Hier stand die Baracke für die jüdischen Häftlinge. Jetzt recken sich zwischen den Schottersteinen Grashalme empor, auf denen Käfer krabbeln. Die Frauen nehmen auf Sitzkissen Platz. Die Sonne wärmt ihre Gesichter und der Wind zaust ihr Haar. 2x25 Minuten verharren sie im Schweigen. Dazwischen gehen sie schweigend über das Gelände, eine Gehmeditation. Schon seit 2013 findet dieses Schweigeretreat einmal im Jahr in Ravensbrück statt. Initiatorinnen sind die Sozialpädagogin Katharina Schmidt und die Meditationslehrerin Lilly Bessilli. Sie sagen, dass sie der Opfer gedenken und von diesem Ort lernen wollen. Sie haben dabei eine Idee des US-Amerikaners Bernard Glassman aufgegriffen. Der inzwischen verstorbene Zen-Buddhist mit jüdischen Wurzeln organisierte ähnliche Veranstaltungen in Auschwitz. Auf dem Boden sitzen, schweigen, Körper und Geist zur Ruhe bringen und die Eindrücke des Ortes aufnehmen. Diese Form der Meditation ist im Zen-Buddhismus üblich. Sie soll inneren und äußeren Frieden bringen. Deshalb nannte sich Bernard Glassman auch Peacemaker, Friedensstifter. In Ravensbrück geht es weiter mit der nächsten Etappe der Meditation. Die 16 Frauen betreten den ehemaligen Bunker, wo Gefangene in Einzelzellen gefoltert wurden. Schweigend laufen sie den Gang entlang, schauen in die Zellen. Obwohl es draußen warm ist, kriecht die Kälte in die Knochen. Schließlich sitzen sie im Kreis auf dem Boden und lauschen Lilly Bessilli.
Elfriede Schneider kam so aus dem Widerstand, die Familie war im Widerstand. Irgendwann sind sie aufgeflogen und dann kam sie irgendwann nach Ravensbrück.
Später erzählen die Frauen sich von ihren Eindrücken während der Meditation. Was sie sagen, darf von den anderen Teilnehmerinnen nicht kommentiert werden. Mit dieser Regel wollen die beiden Initiatorinnen erreichen, dass alle besonders achtsam miteinander umgehen. Auch in den Pausen darf gesprochen werden. Und es zeigt sich, dass viele Frauen sehr aufgewühlt sind. Ihre Gedanken gehen in unterschiedliche Richtungen.
Also ich habe immer Angst, wenn ich durch dieses Tor gehe. Das ist wirklich auch ein körperliches, beklemmendes Gefühl. Das habe ich immer wieder, egal wie oft ich schon hier war. Bei der Gehmeditation, da hatte ich doch öfter mal dieses Gefühl, auch körperlich, so ich kann mich kaum bewegen und dieses Knirschen, erinnert mich an Knochen, weißt du, wie wenn du über Knochen gehst und ja, das ist also kaum aushaltbar, finde ich.
Also Auschwitz zum Beispiel habe ich mich einfach nicht hingetraut. Es war für mich die größtmögliche Monster, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und dann dachte ich, ich muss da mal hin. Dieses Monster muss ein Gesicht kriegen, sozusagen. Ich muss mich da irgendwie auseinandersetzen und nicht immer nur weglaufen.
Also mein Opa und mein Stiefopa sind Soldaten auch in Russland gewesen und haben... Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Man kann Soldat sein, man kann in Russland aber auch andere Dinge gemacht haben. Wir haben einen Verwandten, der Waffenproduzent gewesen ist. Mein Vater ist bei Kriegsende 17 Jahre alt gewesen. Er war also kein Täter, aber er ist Zeit seines Lebens von seinen Einstellungen her Nazi gewesen. Und das war für mich auch belastend.
Gedenkorte in Deutschland bekommen öfter Besuch von unterschiedlichen Gruppen. In Buchenwald meldete sich vor einigen Jahren eine hinduistische Gruppe. Sie wollte in der KZ-Gedenkstätte das Om singen, ein Mantra, das Körper und Geist in harmonische Schwingungen bringen soll. So wollte die Gruppe den Ort von negativen Energien reinigen, wie sie sagte. Die Leitung der Gedenkstätte fand es befremdlich. Gesungen wurde schließlich außerhalb des Lagergeländes. In Ravensbrück hat man Erfahrungen mit ähnlichen Gruppen gemacht, sagt der Historiker Matthias Heil. Er organisiert die Bildungsarbeit der Gedenkstätte.
Na, mir sind buddhistische Kreise begegnet, die mit für mich merkwürdigen spirituellen und rituellen Vorstellungen von Reinigung solcher Orte sprechen, die auch davon sprechen, dass die dort Inhaftierten durch falsches Vorleben selber an ihrem Schicksal schuld seien. Das fände ich wirklich grauenhaft, wenn es solche Formen von religiöser Besetzung gäbe. Da nimmt dann tatsächlich der Ort auch eher Schaden.
Die Initiatorinnen des buddhistischen Retreats in Ravensbrück würden solche Ideen aber nicht verfolgen, sagt Matthias Heil. Anfangs sei er dennoch skeptisch gewesen.
Aber jetzt sind diese jährlichen Besuche und die Gespräche mit ihnen wirklich immer ein Höhepunkt, weil sie ausgesprochen reflektiert, engagiert, interessiert sind. Und auch wenn sich mir jetzt die Form des Meditierens als Annäherung nicht selber nahe liegt, sehe ich, dass das niemandem schadet.
Also uns geht's nicht darum, hier den Ort als Schreckmoment zu nutzen, sondern im Gegenteil, uns geht's wirklich auch darum, hinzugucken, was historisch an diesem Ort passiert ist, aber eben auch nicht sich total zu überfüllen mit historischen Tatsachen, wo das Herz dann einfach nicht mehr mitkommen kann. Also es geht uns auch darum, uns berühren zu lassen von dem, was hier passiert ist. Also auch auf der Gefühlsebene berühren zu lassen.
Sagt die Initiatorin Katharina Schmidt. Und eine Teilnehmerin resümiert.
Manchmal sitze ich da und schaue eine Blume vor mir an, der Wind weht. Und manchmal rattern meine Gedanken und ich fange an was hinzudenken. Mal auch fühle ich mich schlicht und einfach zufrieden und glücklich, mitten in diesem hier und erschrecke dann wieder. Kann ich das hier machen? Aber es ist so, es ist ein Auf und ein Ab.
Meditieren im KZ, eine Reportage von Josephine Janert. Das war's mit dem Religionsmagazin Tag für Tag. Ich bin Luisa Mayer, schön, dass Sie zugehört haben.